Hallo und herzlich willkommen zum Eldoradio Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer.
Und ich bin Manuela Akay.
Und in dieser Podcast-Serie beschäftigen wir uns mit der Geschichte von Eldoradio. Eldoradio, das war zwischen 1985 und 1991 die erste schwul-lesbische Radiosendung hier in Berlin. Und in jeder Episode dieses Podcasts laden wir Mitwirkende von damals ein, um über ein Thema zu sprechen, das für die Arbeit von Eldoradio damals wichtig war. Und gerade das Thema der heutigen Episode hatte damals so gut wie jede Sendung auf eine gewisse Art und Weise überschattet. Es geht nämlich um das Thema HIV und AIDS.
Und unser heutiger Gast ist ein Kollege, den ich tatsächlich seit Radio 100 Zeiten nicht mehr losgeworden bin. Wo immer ich bin, ist er auch, oder beziehungsweise wo immer er war, bin ich auch hin. Wir sind irgendwie, sind unsere Schicksale dramatisch miteinander verknüpft. Hallo Dirk Ludix.
Ich grüße dich, Manuela, das hast du sehr schön gesagt.
Ja, ist ja auch wahr. Also du bist, glaube ich, 85, 86, also etwas vor mir zu Eldoradio gekommen und damals noch bei Hör 1 im Kabelradio in diesem absurden Studio da in Wilmersdorf, falls du dich erinnerst, in diesem Keller.
Am Roseneck, man musste mit dem 19er-Bus bis an die Endstation fahren, um da hinzukommen.
Genau, und dann warst du bei Radio 100, bist du mitgegangen, denn wir kommen noch später auf deinen Werdegang dann innerhalb Radio 100, du hast Eldoradio relativ früh verlassen, bist aber also im Sender geblieben und da hatten wir auch immer viel miteinander zu tun, dann bist du glaube ich zum SFB gewechselt und dann wie gesagt haben sich unsere Wege auch immer wieder gekreuzt, du bist heute noch immer Journalist.
Ja, aber ich habe ja nichts Anständiges gelernt, Manuela.
Ja, du musstest ja auch nichts Anständiges lernen, Dirk, weil du warst ja relativ erfolgreich, du hast viel Fernsehen gemacht, machst du heute auch noch, schreibst unter anderem auch für die Siegessäule, also da geht ja eigentlich nichts drüber, oder? Wie
blickst du
auf dein Leben zurück heute?
Nein, ich werd tatsächlich, Manuela, am allermeisten mit der Siegessäule in Verbindung gebracht. Also wenn die Leute mich auf irgendetwas ansprechen, dann ist es meistens die Kolumne.
Dirk, wie kam es denn dazu, dass du bei Eldoradio mitgearbeitet hast? Kannst du dich noch erinnern, wie du da zugestoßen bist?
Das war, wie oft so in diesen 80er Jahren, ein blanker Zufall. Ich war im Schwurz 1985 an einem Samstag auf einer Party, habe einen jungen Amerikaner kennengelernt, in den ich mich unsterblich verliebt habe. Und bin dann nach New York geflogen mit geliehenem Geld und dessen Vater war auch schwul und der Freund dessen Vaters hatte HIV, also hatte eigentlich AIDS im Endstadium und das war 1985, da gab es in Deutschland zwar schon den Test und wussten auch schon einige, dass sie HIV-positiv sind, aber wir kannten noch keine Kranken und das war tatsächlich an meinem zweiten Tag in Amerika ein richtiger Schock, also da kam die Tür rein, muss ein unglaublicher Mann gewesen sein, 1,90, 1,95 mit wahnsinnig dicken Socken, in denen wahnsinnig streichholzdünne Beine steckten, wurde von zwei Pflegern von Gay Men's Health Crisis in die Wohnung getragen und der verstarb dann auch tatsächlich nach zwei Wochen, in denen ich da in New York war mit meinem Lover, wir waren beide 19. Und dann kam ich zurück und erzählte das natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis. Und einer meiner Freunde war Jürgen Bienig, der auch ein bekannter schwuler Journalist in Berlin war, der leider verstorben ist vor ein paar Jahren. Und Jürgen war bei Eldoradio zu dieser Zeit. Und nachdem er hörte, was ich erlebt hatte in New York City, sagte er, du musst bei Eldoradio vorbeikommen und deine Geschichte dort erzählen. Und dann habe ich zum ersten Mal also auf der anderen Seite sozusagen des Mikrofons gesessen und wurde interviewt. Und das hat mich aber alles sehr fasziniert. Und dann sagte Jürgen, dann mach doch einfach mit. Und das habe ich dann auch gemacht.
War das, du sagtest, ihr hattet vorher von der Krankheit gehört, aber ihr kanntet gar keine, die persönlich betroffen waren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also nein, persönlich Betroffene kannten wir natürlich schon. Also ich meine, wir wussten ja alle spätestens ab 81, 82. Ich habe mein Coming-out 82 gemacht und habe ein halbes Jahr nach meinem Coming-out zum ersten Mal davon erfahren. Da gab es eine Bildschlagzeile, so in etwa seltsame Homo-Lustseuche in den USA, schon 76 tot, irgendwie so in der Bildzeitung. Und ich war zu diesem Zeitpunkt noch in meiner Herkunftsstadt Saarbrücken. Und in einer Schwulengruppe dort in der örtlichen und wir haben uns furchtbar aufgeregt über die Bild-Zeitung, weil wir das natürlich erstmal alles nicht geglaubt hatten und dachten, das sei eine homophobe Kampagne, die die Bild-Zeitung da fährt. Aber das wurde dann sehr schnell sehr real.
Kannst du dich noch erinnern, was du gedacht und auch gefühlt hast, als du dann realisiert hast, das ist leider gar keine Kampagne der Bild-Zeitung, sondern da steckt was dahinter, da ist wirklich was dran?
Es hat mich beunruhigt, es hat mich aber zu Anfang nicht so beunruhigt, dass ich meine Pläne geändert hätte. Und meine Pläne waren, dass ich auf jeden Fall nach dem Abitur sofort nach Berlin will und raus aus dieser Provinz. Und meine Freunde allerdings in Saarbrücken, die hatten Angst um mich. Die haben dann gesagt, geh nicht nach Berlin, in Berlin, da gibt's das schon. Also da war ja dieser Weg sozusagen von San Francisco, New York City, dann in die europäischen Metropolen und Berlin dann natürlich sozusagen als Schwerpunkt. Und da waren ja auch noch ganz viele amerikanische Soldaten stationiert. Und die machten sich also furchtbar Gedanken um mich und glaubten also, wenn ich jetzt nach Berlin ziehe, das war dann Anfang 84, dann dauert es ein halbes Jahr und dann bin ich tot.
Diese Sorgen und Befürchtungen, die sind auch im Programm von Eldoradio immer wieder sichtbar und hörbar geworden. Es gab zum Beispiel im Juli 87 eine Studiodiskussion mit Gästen und einer der Hörer, Martin, rief an und erzählte, ja, welche Gedanken ihm durch den Kopf gegangen sind.
So, hallo, jetzt haben wir den Martin am Telefon und hier im Studio ist gerade ein großes Gerücke, weil es auch ziemlich eng ist bei uns. Martin, du wolltest auch noch ein Statement loslassen.
Ja, hallo, ich muss sagen, also ich habe nur ein bisschen Herzklopfen, weil ich jetzt bei euch ja anrufe. Mhm. Aber ich habe gedacht, ich möchte mal gerne anrufen, weil ich es gut finde, eure Sendung, das wollte ich auch mal sagen, wenn es sowas gibt und dann möchte ich auch ein bisschen was erzählen, ja, wie jetzt mein Leben verändert hat. Also ich muss da sagen, für mich war Sexualität oder ist Sexualität sehr wichtig. Und das AIDS, das war dann ja erstmal so eine Art Schock. Und ich hatte auch, also ich kenne jemanden, der HIV-positiv ist und ich konnte ihn am Anfang überhaupt nicht anfassen oder ich hatte totale Panik davor. Und das hat sich jetzt gelegt. Ich hatte auch sehr viel Angst vorm Tod und so.
Ja, also er ist ein bisschen schlecht zu verstehen, aber er sagt im Prinzip, dass Sexualität eigentlich für ihn eine ganz wichtige Sache ist, die zu seinem Leben dazugehört. Aber seit er von HIV und AIDS gehört hat, seit er sich damit beschäftigt hat, hat er teilweise Angst, andere Leute zu berühren, wenn er befürchtet oder glaubt, dass die HIV-positiv sein könnten, hat auch Angst vor dem Tod. Dirk, waren das so Erfahrungen, die viele geteilt haben? Hast du das öfter gehört, solche Geschichten?
Also ich glaube, es gab ziemlich alle Varianten von einer panischen Angst, die dann auch dazu geführt hat, dass Leute ganz aufgehört haben mit Sex, bis hin zu Stimmen, die gesagt haben, wir dürfen uns jetzt das Ficken nicht verbieten lassen und wir müssen jetzt weiter Sex machen. Gab es da so ziemlich die gesamte Bandbreite. Also ich erinnere, dass Matthias Frings damals im Tipp so in diese Richtung des jetzt wird mit der Moralkeule auf uns eingeschlagen und wir dürfen jetzt nicht aufhören, unsere Sexualität zu leben. Und wurde dafür natürlich sehr, sehr angefeindet. Und auf der anderen Seite waren Leute wie Rosa von Traunheim, der aus Amerika zurückkam und versuchte, das Gegenteil durchzusetzen. Der erzählte dann, ja, in San Francisco werden jetzt Testamentsvordrucke in den Kneipen verteilt und das müssen wir hier auch machen. Aber natürlich war die Situation gar nicht vergleichbar, weil in Berlin zu diesem Zeitpunkt, also ich rede jetzt von 85, 86, es ja kein Massensterben gab, wie zu diesem Zeitpunkt bereits in New York oder San Francisco.
Aber Dirk, was hat dich denn bewogen, dann bei Eldoradio zu bleiben und nicht zum Beispiel die AIDS-Hilfe mit zu gründen und solche Dinge zu tun? Warum hattest du gedacht, du wirst ein Journalist oder was war dein Traum damals?
Tatsächlich, also es hat tatsächlich, also erstmal hat mir dieses Format Radio einen unglaublichen Spaß gemacht von der ersten Sekunde an. Ich war völlig fasziniert von diesem Studio und völlig fasziniert von diesem Medium. Ich war auch vorher immer ein sehr eifriger Radiohörer. Und diese Möglichkeit, ich war ein junger Mensch auf der Suche nach dem, was er im Leben so anstellen will und hatte irgendwann mal mit 15 Schriftstellerei im Kopf und da lag der Journalismus dann gar nicht so weit weg. Und ich bin da mehr oder weniger so als Quereinsteiger reingerutscht. Also ich habe nebenher studiert, aber nicht sehr viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja,
wie wir alle damals, ne? Nebenher.
Wie wir alle so, damals. Ja. Also man nannte das ein BVG-Studium, weil es in der Hauptsache darum ging, die Monatsmarke der BVG zu kriegen, die billige.
Und die unversteuerten Studentenjobs, das habe ich studiert. Ja.
Ja, genau. Also in dieser Mischung und Krankenversicherung und so. In dieser Mischung. Und also das waren eigentlich, war der schon der Antrieb. Und natürlich auch ein Antrieb des Bewegtseins. Das natürlich auch. Ich kam ja, ich hatte mein schwules Coming Out ja über die politischen Schwulengruppen gemacht und eigentlich vorher schon ein politisches Coming Out gemacht, war also mit 13, ab 13, 14 in so autonomen Jugendzentren und da in der entstehenden Umweltbewegung aktiv. Meine erste politische Gruppe war eine ALU-Sammelgruppe.
Und als du dann zum ersten Mal im Studio saßt, Jürgen Bienig hatte dich, hattest du gerade erzählt,
gecastet,
genau. war das denn für euch alle total klar, dass das Thema HIV/AIDS, dass es eine so große Rolle spielen sollte in der Berichterstattung? Also war das umstritten oder gab es auch Leute,
gesagt,
die vielleicht gesagt haben, also sie wollen
das? Ich kann mich an die Diskussion, ich war ja auch so ein bisschen das Küken. Mhm. Und kann mich ganz ehrlich nicht mehr daran erinnern, ob es große Diskussionen zu Anfang gegeben hat. Es war dann, die Ereignisse haben uns ja so überrollt. Also das ging ja dann, sage ich mal, von 83, 84 an ging das ja doch rasend. Also im Vergleich zu der Epidemie, die wir gerade haben, war es Zeitlupe. Aber es ging ja trotzdem relativ schnell. Und dann kam, also es war dann relativ schnell klar, es ist ein Virus, es war dann relativ schnell ein Test da, mit dem man das auf die Antikörper testen konnte. Und das war ab 85, glaube ich, Anfang 85 so in dem Dreh. Und dann diesen Test konnte man nur im Landesinstitut für Tropenmedizin machen in Charlottenburg. Und dann sind wir alle hingerannt. Ich war damals sehr stark im Schwutz. Das war so neben Eldoradio meine zweite Heimat. Im Schwutz aktiv und mit den Schwutztunden sehr viel unterwegs. Und wir sind dann alle in dieses Landesinstitut gepilgert und haben mit Schweiß auf der Stirn diesen Test gemacht. Und jeder Dritte kam zurück und sagte, ich bin positiv, ich bin positiv, ich bin positiv. Und also über Nacht von 84 zu 85 in der Nacht war auf einmal ein gutes Drittel meines Bekanntenkreises HIV-positiv und Freundeskreises auch. Und von da ab war das sicherlich auch im Radio keine Frage mehr natürlich. Es war die Herausforderung, das war uns dann natürlich längst allen klar. Und die AIDS-Hilfe wurde ja sogar schon 83 gegründet. Also das Thema, das beherrschende Thema in der schwulen Welt sein würde, das war relativ früh klar.
Kannst du dich noch erinnern, wie da die Stimmung war, als auf einmal so viele Menschen HIV-positiv getestet wurden? War das Angst?
Es war niederschmetternd. Ich erinnere mich sehr, sehr, es war fast lähmend in dieser Niedergeschmettertheit. Also, und du warst jetzt auf der anderen Seite natürlich, ich war ein junger Mensch, ich wollte natürlich auch meinen Spaß haben. Ich habe ja dann 85 dann, wie gesagt, ich habe die Geschichte mit New York ja schon erzählt, ich wusste ja, worauf es hinausläuft. Also ich habe ja sozusagen das Ergebnis schon als Bild vor Augen gehabt. Und trotzdem hat es bei mir noch ein Jahr gedauert, bis ich mich durchringen konnte, beim Sex Kondome zu verwenden. Und ich hatte natürlich auch eine Sterbensangst. Und es gab sicherlich, würde ich sagen, so bei vielen ein Gefühl. Ich habe das damals immer beschrieben, ich habe mich gefühlt wie so ein Sandkorn in einer Eieruhr. Also irgendwann wusste ich, ich falle durch dieses Loch. Es hatte so eine Unausweichlichkeit bei vielen von uns. Wir hatten so dieses Gefühl wirklich von der Endzeit. Also wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass es irgendjemanden nicht trifft.
Hattet ihr bei Eldoradio, hatten alle diese Erfahrung im Freundeskreis? Gab es auch bei Eldoradio vielleicht selbst Leute, die betroffen waren?
Auf jeden Fall, ja.
Es gab auf jeden Fall Leute, die betroffen waren. Ich kann mich nicht mehr, ich weiß nicht, vielleicht weiß Manuela das noch in Erinnerung, die hat vielleicht ein besseres Gedächtnis als ich. Ich kann mich nicht, ich weiß, dass es Leute gab und dass die auch offen damit umgingen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, inwieweit das in der Redaktion Thema war, zumal
also
ich
der
ja auch
erste,
relativ früh gegangen bin.
Ja, der erste war tatsächlich Bärbel Horst Wachholz.
Holz, ja genau, Bärbel Pankholz.
Der war der erste, der das öffentlich machte, dem es auch sehr früh schon sehr schlecht ging.
Ja.
Und später dann noch Olaf Ried. Mhm. Die sind beide auch mittlerweile verstorben. Und ich denke, einige andere haben es nicht so offen im Team gemacht. Aber ja, uns war allen klar, dass also von den Männern im Team bestimmt jeder Dritte betroffen sein muss, weil das damals einfach so war. Jeder schwule Mann, der eine aktive Sexualität hatte, also jeder Dritte meiner Schätzung nach hatte das irgendwie oder musste damit rechnen.
Also das war meine Schätzung. Ich habe das ja miterlebt, wenn die aus dem Landesinstitut für Tropenmedizin zurückkamen und es war wirklich Melita Sundström, Pepsi Boston, das waren ja alles, wir waren ja alle sozusagen in diesem Schwutzmilieu miteinander verbunden. Mein bester Freund Axel, den ich aus der Jugendgruppe im Tante Magnesia Raum kannte, der war ein Jahr jünger als ich, der hat das mit 17, wusste er, er ist HIV positiv, ist mit 24 gestorben.
Wie war das für die Lesben? Die waren ja selbst statistisch gesehen weniger betroffen, Manuela, aber auf der anderen Seite kanntet ihr viele Betroffene. Wie war das für euch?
Ja, das war eine natürlich bessere Position, weil es gab und gibt keine nachweisbaren Übertragungswege durch lesbischen Sex. Deshalb waren Lesben so ein bisschen, wie so oft, das unbekannte Wesen in dem Spiel. Alle Lesben, die mit Schwulen zu tun hatten, waren natürlich massiv betroffen durch eben Freunde und Kollegen und so. Und wir im Eldoradio-Team waren natürlich auch betroffen. Wir wollten die Jungs unterstützen und sind aber auch so ein bisschen rumgeeiert, inwieweit sind wir tatsächlich persönlich betroffen, wie weit ist jetzt Safer Sex für Lesben wirklich angesagt. Das wusste niemand, hat auch niemand untersucht, weil ja sowieso die Forschung über AIDS total stiefmütterlich behandelt wurde, weil solange nur Schwule sterben, interessiert das nicht so. Und ob denn auch Lesben daran sterben könnten oder nicht, hat noch viel weniger interessiert. Und somit tappten wir da völlig im Dunkeln. Und das waren immer so Versuche, ja, Safer Sex für Lesben, ich habe mich da auch sehr viel mit beschäftigt. Wir haben auch eine Radiosendung darüber gemacht, inwieweit Lesben mit HIV umgehen sollten, wie sinnvoll ist Safer Sex oder nicht. Das war sehr viel diffuser. Wie geht es überhaupt? Während ein Kondom benutzen ist ja dann schon ziemlich real. Da kann sich jeder was drunter vorstellen, wie das geht. Bei Lesben ist das alles wieder etwas geheimnisvoller und etwas unsichtbarer und damit auch etwas diffuser. Also ich glaube, ich kenne auch bis heute keinen Fall, wo durch lesbische Sexualität sich angesteckt wurde. Aber natürlich gab es lesbische Drogenuserinnen und so, die an AIDS gestorben sind. Aber das ist nicht vergleichbar mit den Schwulen. Das ist wirklich nicht vergleichbar. Und die lesbische Betroffenheit war ganz klar mit den Schwulen zusammen. Und viele Lesben haben schwule Freunde gehabt, schwule Mitbewohner und Kollegen, die wir dann gepflegt haben, betreut haben, besucht haben und so weiter. Also das war die Betroffenheit.
Ich will nicht sagen, Manuela, das war schon so. Es war aber, glaube ich, auch, das muss man schon auch der Gerechtigkeit halber dazu sagen, dass es auch viele Lesben gab. Man ist ja sehr getrennte Wege gegangen. Also Manuela war ja auch eher eine Ausnahme als die Regel damals. Es gab diese Vehemenz der Unterstützung, wie es sie in den USA gegeben hat, in Deutschland in diesem Maße nicht. Das, was du erzählst, ist alles richtig. Aber es gab auch eine sehr große Zahl von Lesben, die im radikalen Feminismus beheimatet war und für sich sagte, damit haben wir ja eigentlich nichts zu tun. Also wenn man nicht Schwule kannte, dann war da auch durchaus, sagen wir mal, war das ein gemischtes Bild.
Ja klar, also es gab natürlich, wie immer, gab es auch viele Frauen und viele Lesben, die so ein bisschen herabgeblickt haben auf die Schwulen und gesagt haben, naja, wenn ihr so viel rumvögelt, selber schuld und was ihr da in den Darkrooms und so macht, da kann man ja nur krank von werden. Diese moralischen Leute gab es natürlich auch und da waren auch viele Lesben, die sowieso die Promiskuität von Schwulen abstoßend fanden und damit nichts zu tun haben wollten. Die waren natürlich auf Seiten derer, die wie auch in der Hetero-Welt gesagt haben, naja, irgendwie, wenn die sich mal besser benehmen würden, die Schwulen, dann hätten sie das alles nicht. Die Fraktion gab es natürlich auch ganz klar. Ja.
Im Programm wurde auch immer wieder diskutiert miteinander, wie reagiert man jetzt auf diese Krise, die sich entwickelt, auf die HIV- und AIDS-Krise. Und eine Diskussion schon im November 85, also relativ weit am Anfang der Eldoradio-Zeit, drehte sich genau um die Frage, ja, haben Darkrooms noch eine Zukunft? Und ein Wirt berichtet bei dieser Diskussionsrunde über seine Erfahrungen.
Und warum ist er jetzt zu?
Na, der Keller ist zu, weil es mir einfach zu blöd geworden ist, dass ich mit ansehen muss, dass möglicherweise Leute auch in den Keller gehen, die ein positives Testergebnis haben und möglicherweise irgendwelche anderen anstecken könnten. Das war für mich der Hauptgrund, den Keller zuzumachen. Mich hat nicht Rosa von Braunheims Meinung interessiert, sondern in erster Linie die Tatsache, dass es für viele auch die Möglichkeit gegeben hat, dass sie positiv sind und dann noch in den Keller gehen. Das war für mich der Hauptgrund, das Ding da unten zuzumachen.
Das wusstest du, es gab solche Fälle.
Ja.
Es ist also weder Druck von außen?
Überhaupt keinen Druck. Das Einzige, was passiert ist, wir haben uns mit dem Tropeninstitut in Verbindung gesetzt, haben mit denen geredet. Wir haben wirklich lange Zeit mit den Gästen darüber geredet. Keller auf, Keller zu, Keller auf, Keller zu. Das ging über Monate. Haben uns wirklich mit den Leuten auseinandergesetzt, ob man das zumachen soll. Und es wurde eigentlich bei längerem Reden immer mehr deutlich, dass man eigentlich den Keller zumachen könnte. Es ist vorbei, die Zeit mit den Darkräumen ist vorbei.
Ja, ich finde das ein ganz interessantes Dokument, weil da auch so eine, was du vorhin schon mal angesprochen hast, dieses Gefühl von Endgültigkeit irgendwie da mit rausspricht und natürlich eine enorme Verunsicherung, ob so wie man bisher gelebt hat, ob das gut war oder ob das nicht gut war und welche Folgen das hat. War das häufig, also gab es diese Diskussionen öfter, Dirk?
Diese Diskussion war natürlich ständig da. Also wir leben ja momentan gerade, wir schreiben das Jahr 2021 auch wieder in so einer Pandemiezeit und wir erleben ja, wie zum Teil absurd Diskussionen sind und wie heiß sich das redet zum Teil. Und genauso darf man sich das vorstellen. Und zwar natürlich auch innerhalb der schwulen Welt. Also er hat ja auch der Kneipenbesitzer in dem kleinen Mitschnitt hat ja auch Rosa von Braunheim zitiert, dessen Meinung das ganz vehement war. Wir müssen alles dicht machen. Also in New York machte ja auch alles dicht. In San Francisco gab es keine schwulen Saunen mehr. In Deutschland war das eine andere Herangehensweise, die sich am Ende durchgesetzt hat, mit, ja, finde ich, auch sehr überzeugenden Ergebnissen. Aber das sah man natürlich auch erst im Nachhinein, dass diese deutsche Linie, die AIDS-Hilfen fuhren, eine sehr gute war, die zu guten Ergebnissen geführt hat. Nämlich also nicht so hardcore alles zuzumachen, sondern und auch nicht zu sagen, ihr dürft jetzt gar nichts mehr, sondern nachdem die Übertragungswege einigermaßen klar waren, eine Safe-Fair-Sex, also keine Safe-Sex, sondern eine Safe-Fair-Sex-Strategie zu fahren und den Leuten zu sagen, ganz einfache Regeln, so Blasen ist okay, raus bevor es kommt und ficken nur mit Gummi. Das waren die zwei Regeln, so wie heute die AHA-Regel. Damit sind wir dann am Ende gut gefahren. Aber das war ein harter Kampf.
Und es ging auch sehr viel um Selbstverantwortung, ne? Also ich erinnere mich, dass es sehr viel darum ging, müssen Leute sich testen lassen oder nicht? Muss jeder seinen Status wissen und wie dieser wird? Ich nehme mal an, es war der von der Knolle oder vom Knast. Muss er den sagen, genau, und sich entsprechend verhalten. Und dann gab es eben die Gegenbewegung, auch der AIDS-Hilfe, wenn ich mich recht erinnere, die gesagt haben, wir gehen einfach mal davon aus, alle sind positiv. Und wer sich schützen will, muss sich selber schützen. Niemand anderes schützt dich, du musst dich selber schützen. Ich habe auch lange gebraucht, weil ich kannte auch Schwule, die positiv waren, die aber bewusst aus Verzweiflung oder aus welchen Motiven auch immer, bewusst noch unsafen Sex hatten. Und ich habe die moralisch sehr verurteilt, bis sie mir dann klar wurde, dass diese Gemengelage so riesig groß ist und dass da so viel Scham und Angst vor Ausgrenzung, aber auch so ein jetzt erst recht und jetzt so eine Todessehnsucht und da kommen ja so viele existenzielle Gefühle zusammen und man darf auch nicht vergessen, wenn man damals positiv getestet wurde, kam das ja einem Todesurteil gleich, es gab noch keine Medikamente und wir hatten kein Beispiel von jemandem, der das überlebt hat. Wir kannten nur die Leute damals, die gestorben sind. Die ersten Medikamente kamen Anfang, Mitte der 90er. Bis dahin musstest du dir wirklich gut überlegen, machst du einen Test, was machst du dann mit dem Ergebnis? Wie gehst du damit
ersten,
um? Ne?
Die ersten Medikamente, die dann kamen, ACT und dann glaube ich DDI ist das zweite, das waren ja auch Medikamente, die lagerten irgendwo und weil die so giftig waren, hat man sie gegen Krebs nicht eingesetzt, aber dann gegen HIV.
Ja, ja, und also völlig überdosiert.
Ja, natürlich. Also du hast, das war uns allen eigentlich, wir haben immer gesagt, mit ACT, also wenn du als HIV-Positiver ACT nimmst, dann entscheidest du dich, anstelle nicht zu wissen, wann du stirbst, dafür in 4 Jahren zu sterben. Ja,
weil niemand
hat, AZT war so giftig, ja. Das hast du vor 4 Jahren bist du an AZT gestorben. Ich als Axel starb, das war mein bester Freund, der ist 91 gestorben, Anfang 91, habe ich die Wohnung leer geräumt und habe 2 blaue Müllsäcke voller Medikamente runtergeschleppt in die Apotheke, weil man die ja nicht in Hausmüll werfen soll nach seinem Tod. Und die Apothekerin sagte, wir nehmen aber keine gewerblichen zurück. Und ich sagte, nee, das war ein AIDS-Patient. Und dann dachte sie, ach so, dann nahm sie die 2 blauen Müllsäcke und ging dahin.
Krass.
Das Ausmaß an Verzweiflung, mit dem man dann irgendwie alles Mögliche in sich hineingeschluckt hat, um irgendwie zu überleben, das war schon enorm.
Auch das Thema Safer Sex hattet ihr ja gerade bereits angesprochen. Das nahm relativ häufig einen Platz ein bei Eldoradio. Nur wenige Monate nach dem Ausschnitt von gerade, nämlich aus dem Februar 86, habt ihr berichtet über einen Safer Sex Workshop und hattet auch den Leiter vielleicht, weiß nicht genau, auf jeden Fall einen Teilnehmer zu Gast, der erzählt hat, wie sie da vorgegangen sind, nämlich indem sie sich zunächst eine Art von Liste angelegt haben mit verschiedenen Sexpraktiken, um dann zu überlegen, ja, was macht man jetzt damit?
Für die Bewertung von uns aus, wie wir es einschätzen, mit allem Mann, also das ist jetzt nicht so ein Vorlesungsstil oder wie in einer Volkshochschule, sondern wir reden darüber, als ob wir nun glauben, dass da ein sehr geringes Ansteckungsrisiko besteht, ob da ein mittelriskantes Ansteckungsrisiko besteht oder ob wir das für sehr riskant halten. Da versuchen wir die Dinger dann nun einzuordnen. Und daneben ist nur eine Safer-Sex-Spalte, die finde ich ganz wichtig. Die soll nämlich darauf hinweisen, wie wir uns das überlegen, wie wir die bisherigen Sachen, die unter Umständen riskant sein können oder eben mittelmäßig riskant, wie wir die so verändern, dass die weniger riskant sind. Das verstehe ich irgendwie darunter, mich mit Safer Sex zu beschäftigen. Und das haben wir natürlich ganz lang und ausführlich gemacht. Und wir haben die Stunde davor, haben wir als erstes, worüber haben wir denn als erstes? Als erstes über Arschlecken geredet und dann haben wir übers Küssen geredet. Und dann haben wir übers Blasen geredet und letzte Stunde haben wir übers Fisten geredet und dann hatten wir noch übers Bumsen mit oder ohne Kondom geredet und dann haben wir auch noch übers Wichsen geredet. Und wir sind damit immer noch nicht ganz fertig und vielleicht beschäftigen wir uns damit auch noch die nächste Stunde. Ich weiß es nicht genau, das hängt also davon ab. Es wird dann niemand zu gezwungen. Solange Interesse daran besteht, machen wir das.
Oh, schön.
Oder? Ploppten bestimmt häufiger auf solche Selbsthilfegruppen, die, finde ich, einen mega konstruktiven Umgang haben mit einer existenziellen Krise.
Ja, also wir hatten natürlich in Deutschland und in Berlin den Vorteil, dass wir 3 bis 4 Jahre hinter der Entwicklung in den USA waren. Also es gab natürlich auch dort schon Sachen, die man sich entweder abgucken konnte oder man sagen konnte, nee, das wollen wir aber nicht so machen, das wollen wir aber anders machen. Aber das war natürlich ein enormer Vorteil. Und was jetzt auch in diesem kleinen Ausschnitt nochmal so ein bisschen deutlich wurde, war zur Krise als Chance. Es war natürlich auch eine Auseinandersetzung nochmal auf eine neue und andere Art mit schwuler Sexualität. Und mit der Frage, was wollen wir eigentlich mit unserer Sexualität? Während ich war nicht dabei, aber die 70er doch eher so als eine Explosion schwuler Sexualität erlebt habe, also im Nachhinein in den Erzählungen erlebt habe. Oder ich bin ja dann sozusagen genau an dieser Schwelle bin ich da so eingetreten, also als meine ersten Erfahrungen in den Saunen und Bars mit Darkrooms, die waren ja noch vor AIDS. Und da kam es natürlich dann in den 80ern nochmal zu einer anderen Evaluierung, würde ich jetzt mal sagen, von dem, was schwule Sexualität eigentlich ausmacht und wie sie eigentlich sich darstellt in so einem Zusammenspiel von Freundschaft, auch von Liebe, von Bedürfnis, von Lust, von all diesen verschiedenen Komponenten, die Sex und Sexualität ausmachen.
Und was ist das Ergebnis dieser Evaluierung? Also was hat sich geändert?
Also es gibt ein sehr schönes Gedankenspiel von einem Künstler aus den USA, Leo Herrera, der in mehreren Videos Fake-Documentaries, Mockumentaries hergestellt hat aus einer Welt, in der es kein AIDS gab. Und das ist natürlich sehr spannend, sich zu überlegen, wie würde die schwule oder heutzutage queere Welt aussehen, wenn es kein AIDS gegeben hätte. Und ich glaube schon, das hätte eine sehr, sehr andere Richtung genommen. Also es war natürlich dann auch sehr schnell so ein Gang in die Heteronormativität. Promiskuität als Lebensstil war nicht etwas, was man weiter diskutiert hat. Ich weiß auch zum Beispiel noch, dass wir in den Jugendgruppen, die übrigens auch schon schwul-lesbisch waren, also ich war 82 in einer schwul-lesbischen Jugendgruppe in Saarbrücken, da haben wir noch darüber diskutiert, wie wir Kleinfamilie abschaffen, wie wir Beziehungsnetzwerke uns schaffen. Also heute würde man Polyamory dazu sagen. Also diese ganzen Diskussionen, die eigentlich jetzt erst von der Generation der jetzt 20, 25-Jährigen wieder aufgenommen werden, diesen Faden wieder aufnehmen, der ist damals ein bisschen verloren gegangen. Und nicht umsonst ist auch sozusagen mit AIDS auch das Ende dieser autonomen Schwulenbewegung und dann der Beginn dieser Bürgerrechtsbewegung, wo dann auf einmal solche Themen wie Ehe für alle wichtig wurden, die in den 80ern oder vor AIDS überhaupt keine Rolle gespielt haben.
Glaubst du, das hängt heute auch mit dem Vorhandensein von PrEP, also der Präexpositionsprophylaxe, zusammen, die ja eine Infektion mit HIV relativ zuverlässig verhindern kann?
Es ist das Zusammenspiel von allem. Also ich habe mal einen Artikel geschrieben speziell zu diesem Thema, was hat PrEP mit mir gemacht? PrEP hat mir tatsächlich überhaupt erst wieder mich angstfrei werden lassen, was völlig verrückt ist, weil spätestens ab 2005 oder so waren die Medikamente so gut, dass man easy hat auch mit HIV leben können. Und ich kannte ja nun wirklich genug Leute, die mit HIV lebten. Trotzdem war die Angst ein ständiger, also nicht ständiger Begleiter, aber sie spielte immer eine Rolle. Das Kondom hatte ich auch immer wieder oder erinnert dich immer wieder sozusagen im Akt selbst daran, dass es da etwas gibt, was potenziell tödlich ist. Und da war PrEP sozusagen war der letzte Baustein von vielen anderen Geschichten. Also erstmal von den Medikamenten, die es dann ab 96 gab, den Protease-Inhibitoren, wo dann die Leute wirklich ja zum Teil vom Totenbett wieder aufgestanden sind, und um in Urlaub zu fahren. Das war wirklich so. Es war für uns alle wie ein Wunder, dass wir zu Anfang auch echt schwer glauben konnten. Und dann kam der nächste Schritt, würde ich sagen, der entscheidende war, dass man dann irgendwann wusste, dass Leute, die HIV-positiv sind, dass die auf Therapie nicht mehr ansteckend sind, was man so ab 2012 wusste. Und mit PrEP 2015/16 haben wir jetzt sozusagen ein Instrumentarium, das HIV-AIDS tatsächlich zu einem geringeren Problem macht als viele andere Probleme. Also wir haben aus einer medizinischen Sicht ist heute der Anstieg von Chlamydien und wieder Anstieg von Tripper oder so, sind aus einer rein medizinischen Sicht heute ein größeres Problem in vielen Schwerpunktpraxen als HIV.
Was ich ganz interessant fand, Dirk, weil du gerade sagtest, eine Welt ohne AIDS und diese ganzen Debatten, die es dann danach gab, wenn wir uns mal vorstellen, dass wirklich AIDS praktisch der Motor war für eine gewisse, ich sage jetzt mal bewusst, Verspießerung der Bewegung. Siehst du das auch so, dass die Leute praktisch so ein bisschen bereut haben oder dachten, oh Mann, wir haben es vielleicht wirklich übertrieben und unser Lifestyle ist, also diese sexuelle Freiheit war, wir haben uns vielleicht zu viel rausgenommen. Es spielt ja auch immer so ein kleiner Selbsthass bei Schwulen und Lesben eine große Rolle, dass man da praktisch dachte, naja, wir müssen uns besser benehmen, wir müssen heiraten und Kleinfamilien gründen, dann wird es auch irgendwie besser, dann sind wir wieder verschont vor solchen Seuchen. Kann sowas eine Rolle gespielt haben aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass es auf einer persönlichen Ebene oft eine Rolle gespielt hat. Wenn man ehrlich mit sich selber ist, hat das auf einer persönlichen Ebene oft eine Rolle gespielt. Schwule Sexualität war über Jahrhunderte eine Sexualität der Scham, eine Sexualität der Schande. Dieser Lack des schwulen Stolzes, des Gay Pride, der übrigens ja zu Anfang, also in den 70ern hieß es nicht proud to be gay, sondern glad to be gay. Ich bin froh, schwul zu sein, nicht stolz, schwul zu sein. Aber dieser schwule Stolz, das war natürlich ein sehr dünner Lack und da saß bei vielen, vielen. Unten drunter natürlich die gesamte Verletztheit des Mobbings, des Herausgeworfenwerdens aus den Familien, des Klarkommenmüssens mit Religionen, mit der eigenen. Das hat mit Sicherheit auf persönlicher Ebene wahnsinnig oft eine Rolle gespielt. Auf der politischen Ebene, zu Anfang hat Braunheim das probiert, muss man sagen, und ist damit gescheitert in Deutschland. Und die AIDS-Hilfen haben so von 83 an gesagt, wir haben ein Gesundheitsproblem, wir haben kein moralisches Problem. AIDS ist keine moralische Frage, AIDS ist eine Frage der Gesundheit. Also auf der politischen Ebene haben wir das sehr gut hingekriegt. Ja, auch im Zusammenspiel dann ab 86 mit der Politik, mit Rita Süssmuth, die ja ein Glücksfall war für die Bewegung. Also da glaube ich, da hat es auf der politischen Ebene nicht so sehr die Rolle gespielt. Aber natürlich war der Gang zum Staat, der mit den AIDS-Hilfen einsetzte. Die AIDS-Hilfen wurden gegründet von relativ bürgerlichen schwulen Männern, die vorher jetzt in dieser autonomen schwulen Bewegung, die studentisch geprägt war in den 70er Jahren, nicht immer im Mittelpunkt dieser Bewegung standen, ne? Also die nicht so im Mittelpunkt von HAW oder so waren, sondern, also Homosexuelle Aktion Westberlin, sondern die eher aus einem bürgerlichen Umfeld kamen und die durch AIDS politisiert wurden. Und die haben natürlich in sehr viel stärkerem Maße auch bürgerliche Wertvorstellungen reingebracht. Und die AIDS-Hilfen waren natürlich insofern ein Sündenfall aus der Sicht der autonomen Schwulbewegung, dass die AIDS-Hilfen zum Staat gingen und vom Staat gefordert haben, wir wollen Geld, wir wollen Stellen, wir wollen Forschungsgelder etc. pp. Aus der Sicht der autonomen Schwulen der 70er Jahre war das ein Sündenfall. Mit dem Staat wollte man nichts zu tun haben. Und das hat natürlich dann im Verlauf der Zeit dazu geführt natürlich, dass die Bewegung verbürgerlichte, dass dann auch die so Gestalten, die dann mehr Bürgerrechtsbewegung waren, wie Volker Beck, dann auch groß werden konnten. Das hat indirekt natürlich sehr viel mit AIDS zu tun, ja.
Du hattest gerade schon mal angedeutet, dass wir immer ein paar Jahre, also hier in Deutschland, wenn ich wir sage, meine ich hier in Deutschland, dass wir ein paar Jahre hinter der Entwicklung in den USA hergelaufen sind. Und das gilt vielleicht ein Stück weit auch für Protestformen, für Aktionsformen. Beispielsweise habt ihr berichtet in Eldoradio über eine ACT-UP-Aktion im Oktober 1989 anlässlich einer Ausschusssitzung des Berliner Abgeordnetenhauses, die gestürmt hatten.
Wir lassen uns nicht unter den Teppich kehren. Das meinen die Aktivisten der Gruppe ACT UP, einer Aktionsgruppe gegen das Schweigen und die Untätigkeit der Öffentlichkeit hinsichtlich der Krankheit AIDS aus den USA nach Berlin jetzt importiert. Sie organisierten heute am frühen Nachmittag ihr zweites Spektakel in Berlin, diesmal vor dem Rathaus Schöneberg. Während der Aktion debattierte im Rathaus der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses über den Gesundheitsetat. Wolfgang Amelung war für uns vor Ort.
Für die Gruppe ACT UP, Feuer unterm Hintern, war dies Anlass, in der öffentlichen Ausschusssitzung Banderolen zu zeigen. Auf denen wurde dann festgestellt, eure Kinder sterben und ihr tut nichts. Außerdem wurde lautstark die Forderung nach mehr Geld für die Selbsthilfegruppen erhoben, da die Anzahl der AIDS-Kranken dramatisch ansteigt. Diese Störung veranlasste den Vorsitzenden des Ausschusses, die ACT UP-Aktivisten des Saales zu verweisen.
Ja. Ich möchte Sie bitten, auf eine Demonstration hier im Hauptausschuss zu verzichten, sonst muss ich Sie leider von der Sitzung ausschließen. Darf ich Sie bitten, dieses zu beenden hier? Ich möchte Sie sehr bitten, dieses hier zu beenden. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie jetzt zum letzten Mal auffordern, die Sitzung hier nicht aufzuhalten. Sie können gerne draußen demonstrieren. Sie können sich auch gerne an die Frau Senatorin wenden. Ich möchte Sie bitten, den Raum zu verlassen.
Ja, ACT UP, muss man vielleicht dazu sagen, in Amerika hat auch spektakuläre Protestaktionen durchgeführt, auch viel radikalere als sozusagen nur eine Sitzung des Hauptausschusses zu unterbrechen. Da wurden Gottesdienste gekapert und dort demonstriert.
Das wurden in Deutschland übrigens auch in Fulda. Also diese Aktion gab es auch, es gab diese Aktion in Fulda. Da gab es ja diesen erzkonservativen Bischof Düber. Und da gab es auch eine Act-Up-Aktion in Fulda. Da wurde auch ein Gottesdienst gestört.
Wenn ihr so zurückblickt auf die Zeit, wie haben Gesellschaft und Politik auf diese Krise reagiert?
Manuela vielleicht zuerst?
Ja, das ist, wir haben Gesellschaft und Politik reagiert. Also sehr unterschiedlich, weil AIDS hatte immer was mit Sex zu tun und da war dann schon für viele eine Grenze erreicht, sich überhaupt öffentlich dazu zu äußern. Und AIDS hatte mit schwulem Sex zu tun oder mit viel Sex oder mit Drogengebrauch oder mit Prostitution, mit all diesen Dingen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben wollte oder konnte oder nicht drüber sprechen konnte. Und deshalb war da auch so eine Verweigerungshaltung, anders als jetzt bei Corona, wo alle gleichmäßig davon betroffen sind und alle sich auch betroffen geben können und zumindest so tun können, als würde sie wirklich besorgen, konnten sich einen gewissen Hohn und eine gewisse Häme viele Leute damals gar nicht verbergen und haben gesagt, naja, es trifft doch die Richtigen, ihr macht doch eh alles falsch aus einer moralischen Sicht. Und die Kirche zum Beispiel hat eine ganz unglückliche Rolle gespielt und wie immer eigentlich. Und es gab auch viele Politiker, die da natürlich, damals Ronald Reagan, Präsident der USA, wo ja Act Up immer ihn aufgefordert hat, er hat ja nie das Wort AIDS in den Mund genommen, bis ich weiß nicht wann.
Bis 87.
Ja, bis 87. Und sowas gab es weltweit, eine absolute Negierung des Problems. Und die Gesellschaft hat es zum Teil auch negiert. Und
ich würde sagen, es gab so zwei Schritte, Manuela, wenn ich so, ich glaube so, da ist das irgendwo so am Rand, da hat man so aus dem Rand, vom Rand her geguckt, ne, was passiert da, da ist irgendwas. Und dann kam mit 85, mit dem Spiegeltitel, dem ersten Spiegeltitel in Deutschland zu AIDS, die rätselhafte Seuche, da begann eine Phase der absoluten Hysterie, wo also wirklich die Menschen sich fragten, wie lange dauert es, bis die Schwulen die ganze Republik verseucht haben. Und da gab es einen Herrn Seehofer, der als junger Bundestagsabgeordneter, Vorname Horst, tatsächlich davon sprach, man müsse die Infizierten in Lagern konzentrieren. Also das war der Wortlaut, man müsse die Infizierten in Lagern konzentrieren. Es gab den Gesundheitsdezernenten in München, Gauweiler, der ebenso ein scharfer Hund war, Hans Halter, der als Journalist beim Spiegel eine extrem unrühmliche Rolle gespielt hat, in diesem Aufpeitschen der Gesamtgesellschaft und in dieses Verfallen von Hysterie. Und dann gab es aber auf der anderen Seite eben, und Gott sei Dank, und das hat sich am Ende dann auch durchgesetzt, gab es auch Leute, die einen ganz anderen Weg gegangen sind, wie Rita Süssmuth. Da gibt es eine schöne Geschichte von der Regina Görner, Bürochefin von Süssmuth. Süssmuth war frisch gewählte Gesundheitsministerin in Bonn. Und Görner musste morgens die Post sortieren und dann war da ein Brief von der Deutschen AIDS-Hilfe und sie hatte erstmal gar keine Ahnung, wer oder was das ist. Hat sie mir später mal im Interview erzählt und ist dann zur Ministerin und sagte, Frau Süssmuth, da will eine deutsche AIDS-Hilfe bei Ihnen einen Termin. Was soll ich denen denn sagen? Und Süssmuth sagte, na, was sollen Sie denen schon sagen? Laden Sie sie ein. und eine Woche später kam dann irgendwie Hans-Peter Hauschild mit der Lederjacke kam dann irgendwie in Bonn ins Gesundheitsministerium marschiert und den ganzen Ministerialangestellten ist die Klappe auf die Kniekehle gefallen. Also das gab es eben dann in Deutschland, Gott sei Dank, auch.
Aber wie du schon sagst, Rita Süssmuth war ein Riesenglücksfall. Beim heutigen, schwulen Gesundheitsminister, wäre ich mir da nicht so sicher, ob der so gut mit AIDS umgegangen wäre. Beziehungsweise hätte man nur Rita Süssmuth, die heute mit Corona umgehen könnte, oder?
Das ist eine Frage, aber also ich habe als was mir letztens durch den Kopf ging, ist, mit welcher Selbstverständlichkeit ein schwuler Gesundheitsminister Corona haben kann, dort würde er seine HIV-Infektion öffentlich machen.
Ja.
Also ich will ja keine Gerüchte in den Raum stellen, darum geht es nicht, sondern die Frage liegt, würde er, wenn er es hätte.
Da ihr es beide ein paar Mal angesprochen habt und der Vergleich liegt ja auch nahe zu HIV-Pandemie in den 80ern, 90ern, letztlich bis heute und Corona, sind die Krankheiten so unterschiedlich, dass man sie gar nicht vergleichen kann? Oder können wir doch was lernen aus den Erfahrungen, die in den 80ern, 90ern gemacht wurden für den Umgang mit dieser neuen Virusinfektion?
Ich war zu Anfang im März, April, und da habe ich auch einige Artikel zu dem Thema geschrieben, optimistischer als ich heute bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es gibt immer noch was zu lernen. Ich glaube aber, dass doch auch ganz große Unterschiede bestehen. Also erstmal hatten wir es da mit einer ganz anderen Todesrate zu tun. Also bei HIV hatte der Stab daran. Aber wir haben es heute mit einer Todesrate von 2% oder so zu tun, 1-2%. Das macht in der dem Gefühl der Bedrohung für den einzelnen Menschen einen riesengroßen Unterschied. Und dementsprechend ist es viel leichter gewesen, am Ende die Schwulen vom Kondom zu überzeugen, als die Deutschen von der Maske. Und von daher ist es nicht unbedingt vergleichbar. Ich glaube aber, wenn die Politik ein bisschen mehr auf dieses Erfolgsmodell, das es in Deutschland wirklich war, weshalb auch ACT UP nie die Bedeutung in Deutschland hatte, die es in den USA oder in Frankreich hatte, weil die Politik hier mitgezogen hat, zu einem gewissen Teil zumindest, zu einem entscheidenden Teil. Wenn die ein bisschen mehr hingeguckt hätten auf das, was in der AIDS-Krise gut gelaufen ist, dann glaube ich, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Also mit den hohen Todeszahlen zum Beispiel in der Hauptrisikogruppe bei den alten Menschen. Wenn man schon sehr frühzeitig im März, April wirklich sich zubewegt hätte auf die Organisationen, die es ja auch gibt, ne, Seniorenorganisationen, und mit denen zusammen Konzepte entwickelt hätte, wie schützen wir diese hauptbetroffenen Gruppen. Wenn wir von Anfang an bundesweit eine einheitliche Kampagne gefahren hätten, die AHA oder diese Safer-Corona-Regeln, ähnlich den Safer-Sex-Regeln, ähnlich wie bei AIDS, in dem Rahmen so einheitlich von Anfang an durchgezogen hätte und nicht jeder so ein bisschen mit so vielen verschiedenen Botschaften, dann hätten wir heute, glaube ich, weniger Tote und wir hätten auch eine weniger schwierige Situation, als wir haben. Also wir haben eigentlich aus der AIDS-Geschichte sehr wenig gelernt.
Da gebe ich dir völlig recht, Dirk. Was mich auch noch erinnert an AIDS-Zeiten, ist so ein bisschen diese Moralkeule und so einige Leute, die sich hochspielen als diejenigen, die alles besser wissen und andere moralisch verurteilen. Naja, wenn du das Virus hast, wirst du schon irgendwas falsch gemacht haben. Also damals hattest du mit den falschen Leuten Sex oder zu viel Sex oder so. Und heute hattest du halt bestimmt eine illegale Corona-Party, hast dich nicht zurückgehalten, warst irgendwo zu dicht dran. Und wie kann man nur? Und diese Empörung, diese pseudomoralische Empörung, wie kann man nur die heute viele an den Tag legen, erinnert mich sehr an die AIDS-Zeiten tatsächlich.
Ja, ja.
Und natürlich das Denunziantentum und die Kleinbürgerlichkeit, die gerade Hochkonjunktur hat im Zusammenhang damit.
Aber eben auch die Hysterie in gewissen Teilen, ne? Also mich erinnert das ja manchmal, ich wohne hier in Berlin-Mitte an einer sehr großen Straße, da laufen also regelmäßig die Corona-LeugnerInnen an mir vorbei, diese ganze Querfront. Das hat ja so ein bisschen fast schon was so von mittelalterlichen so Pestgeschichten, ne? Wo
du dann das ist so ein Geißlerzug, der da bei dir
sind, das Ende ist nah. Also dieses völlige Ausschalten von Ratio, augenscheinlich beim gewissen Teil der Bevölkerung, und dieses sich völlige Hineinsteigern in auf Neudeutsch heißt das Fake News oder in so eine alternative Realität, in der es dann einfach gar kein Corona gibt oder so. Also das erinnert mich auch zum Teil an die AIDS-Zeiten. Also da gab es ja auch die wunderlichsten Geschichten von Heilungen mit Knoblauch und Zitronensaft über der Lebensstil und das Poppers hat Schuld. Also da gab es ja diesen Duisberg, der bis in die 90er Jahre hinein leugnete, dass das HIV, das HIV-Virus irgendetwas mit AIDS zu tun hat. Also diese ganzen Pseudowissenschaften und Halbwahrheiten und das hatte damals auch eine Weile lang richtig Hochkonjunktur und das erinnert mich momentan auch wieder sehr daran.
Wir müssen schon zum Ende kommen, lieber Dirk. zum Abschluss eine Frage, die wir so oder ähnlich allen unseren Gästen stellen. Du hattest vorhin schon angedeutet, du warst gar nicht so lange dann bei Eldoradio, sondern hast andere Aufgaben bei Radio 100 auch übernommen. Aber wenn du trotzdem zurückblickst auf diese Zeit, wie hat die Arbeit und dein Engagement bei Eldorado, welchen Einfluss hatte das auf dein Leben und wie ist das vielleicht auch anders verlaufen dadurch?
Also für mich persönlich ist Eldoradio einfach der Beginn meiner journalistischen Karriere. Also ohne Eldoradio gäbe es mich, den Journalisten Dirk Ludig, so nicht. Es hat meine Arbeit als Aktivist, meine politische Arbeit in hohem Maße beeinflusst. Von daher war das wahnsinnig, für mich persönlich wahnsinnig wichtig, diese Zeit, dieser Anfang. Was ich glaube, ist, dass in dieser Zeit auch so ein, es gibt ja diesen schönen Satz von Hesse, jeden Anfang wohnt ein Zauber inne, dass diese Möglichkeit, wir durften auf einmal Radio machen. Also das war ja bis in die 80er Jahre hinein sozusagen einer Elite vorbehalten, sich im Äther zu äußern vor einem Mikrofon. Und auf einmal wurde das demokratisiert. Für eine kurze Weile war das eine sehr, sehr wichtige Phase auch in der Demokratiebildung dieses Landes. Also wenn ich mir überlege, was Radio Glasnost zum Beispiel ausgelöst hat, eine andere Sendung bei Radio 100, die sich um die DDR-Oppositionsbewegung drehte. Und ich glaube, das war so ein bisschen eine Zeit, wie wir sie dann auch nochmal in den Anfangstagen des Internets hatten. Und ähnlich wie das Internet jetzt heute völlig fragmentiert und kommerzialisiert ist, war dann auch Privatradio spätestens nach dem Ende von Radio 100 genauso kommerzialisiert. Danach gab es nur noch den Dudelfunk.
Nach dem Ende von Eldoradio. Das war auch eine wichtige Weggabelung. Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dabei warst heute, diese auch schwierige Zeit wieder ein bisschen lebendig werden zu lassen, sodass man nochmal vielleicht besser versteht, was das Aufkommen von HIV und AIDS damals wirklich bedeutet hat.
Ich darf zum Schluss noch mit Danksagungen kommen. Wir bedanken uns beim Archiv des Schwulmuseums und bei der Robert-Habemann-Gesellschaft, die uns einen großen Teil der Sendungskassetten zur Verfügung gestellt haben, die wir dann dankenswerterweise jetzt endlich mal digitalisieren konnten und somit retten konnten vor der Verwesung. Diese Digitalisierung wurde durchgeführt von Faktura und Yes We Scan. Vielen Dank dafür. Und finanziell wurde das Ganze unterstützt von der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, die mit der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung, wie schon gesagt, diesen Podcast erst möglich gemacht hat finanziell. Vielen Dank dafür.
Und wenn euch, liebe HörerInnen, diese Episode gefallen hat, dann schaut doch vorbei bei Spotify, bei Deezer oder bei allen anderen Podcast-Plattformen, wo ihr uns eventuell gerade hört. Dort könnt ihr nämlich auch die anderen Folgen entdecken und wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn ihr uns 5 Sterne natürlich hinterlasst bei Apple Podcasts, einfach dadurch, dass dann andere diesen Podcast sehr viel leichter finden können, wird dann hochgerankt. Dafür schon einmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Achso, und Dirk, wir lassen jetzt mal ein Outro abspielen und vielleicht erinnerst du dich daran, hör mal zu.
Keine Tunte geht mehr tanzen, alles bleibt jetzt daheim und zieht sich über kabelschwules Radio rein. Hitzig, spritzig, flitzig, witzig, echt alles muss es sein. Manche hören es zusammen, mancher hört es allein. Und alle zusammen singt der Tuntenchor, das ist Eldoradio, der Dildo fürs Ohr.
Dirk, noch ein Satz. Wie kamst du auf Dildo fürs Ohr, bitte? Das warst ja du, ganz offensichtlich.
Ahnung. Aber die Stimme hat sich gar nicht so verändert.
Nee, aber wer hatte die Idee mit Dildo fürs Ohr, bitte?
Ich kann es nicht mehr. Es liegt ja in schwulen Kreisen nahe, dass der Dildo irgendwann ins Spiel kommt, oder?
Ja, aber im Ohr, ich weiß nicht.
Das war halt lustvoll.
Das waren die 80er, würde ich sagen.
Okay, vielen Dankeschön. Dank, Dirk.
Tschüss. Ich danke euch. Tschüss.